Deutschlandfunk, eine Welt.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist nicht unbedingt für sprachliche Superlative und Übertreibungen bekannt. Wenn er die Situation im Jemen als schlimmste humanitäre Krise der Welt bezeichnet, dann heißt das schon was. Weitgehend unbeachtet vom Rest der Welt sterben dort täglich Menschen, vor allem Kinder, an den direkten und indirekten Folgen des Bürgerkrieges. Ein Krieg, der mehr und mehr ja auch zu einem Stellvertreterkrieg zwischen Iran und Saudi-Arabien geworden ist. Über 200.000 Menschen sind seit Beginn der Krise vor 4,5 Jahren ums Leben gekommen und die Hälfte der Bevölkerung ist nach Angaben der Vereinten Nationen in akuter Not. Marie-Christine Heinze leitet das Center for Applied Research in Partnership with the Orient und ist ausgewiesene Jemen-Kennerin. Frau Heinze, 14 der 28 Millionen Menschen leben in akuter Not. Was heißt das genau?
Das heißt ganz konkret, dass diese Menschen nicht mehr die Mittel haben, um die auf den Märkten durchaus vorhandenen Lebensmittel zu kaufen. Also diese humanitäre Lage, die wir im Augenblick haben, ist nicht unbedingt dadurch bedingt, dass es überhaupt keine Lebensmittel zu kaufen gibt, sondern sie ist dadurch bedingt, dass viele Menschen ihre Jobs verloren haben seit Beginn des Krieges, dass die Wirtschaft oder auch die Landwirtschaft zusammengebrochen sind und es deswegen kaum noch Einkünfte gibt und wir gleichzeitig auf der anderen Seite eine hohe Inflation der Währung haben, steigende Preise der Lebensmittel auf den Märkten. Und das führt dazu, dass ein Großteil der Bevölkerung einfach nicht dazu in der Lage ist, sich selbst zu versorgen.
Zu den Opfern dieses Krieges gehören vor allem Kinder. 140.000 Kinder unter 5 Jahren sind gestorben, laut einer Studie der Universität Denver. Warum sind es vor allem Kinder, die unter dieser Krise zu leiden haben?
Gut, junge Kinder sind natürlich erst einmal gesundheitlich generell anfälliger. Sie werden dann oftmals schon im Mutterleib nicht richtig versorgt, wenn auch die Mutter hungern muss. Und gerade in den ersten Jahren sind natürlich eine gute Ernährung essentiell für kleine Kinder. Sauberes Wasser zum Trinken natürlich ebenso. Und wir haben dann auch noch das Problem, dass mit dem Krieg auch die Gesundheitsversorgung im Jemen zusammengebrochen ist. Das heißt, viele Krankenhäuser sind gar nicht mehr funktionsfähig oder das Personal gibt es nicht mehr, weil auch seit 3 Jahren keine Gehälter mehr gezahlt werden oder nur noch stückweise und viele Medikamente nicht ins Land kommen. Gleichzeitig ist die Wasserversorgung nicht mehr das, was sie einmal war. Das heißt, viele Menschen müssen dreckiges oder unabgekochtes Wasser trinken und das alles zusammen, diese gesamten Faktoren wirken sich ganz besonders natürlich auf kleine Kinder aus, aber natürlich nicht nur auf sie, sondern auch auf den Rest der Bevölkerung.
Frau Heinze, lassen Sie uns über die Kriegsparteien sprechen. Auf der einen Seite Saudi-Arabien, das die Militärkoalition anführt. Auf der anderen Seite der Iran, der die Houthi-Rebellen unterstützt. Gibt es einen Hauptschuldigen dieser humanitären Katastrophe momentan?
Ich denke, dass beide Seiten, also auf der einen Seite die Houthi-Rebellen, auf der anderen Seite die international anerkannte Regierung mitverantwortlich sind für diese humanitäre Lage im Augenblick, denn sie beide haben ihre Kriegsbemühungen nicht nur auf eine politische Ebene oder eine tatsächlich vor Ort ausgetragene, mit Waffen ausgetragene Ebene getragen, sondern auch auf eine ökonomische. Das heißt, Maßnahmen, die beide Seiten ergriffen haben und immer noch ergreifen haben, dazu geführt, dass es zu dieser Inflation gekommen ist, dass die Preise für Lebensmittel so gestiegen sind und dass viele Menschen einfach nicht mehr das Geld haben, um sich Lebensmittel zu kaufen. Das heißt, ich würde sagen, dass beide Seiten dafür verantwortlich sind.
Wie würden Sie die militärische Situation momentan beschreiben?
Ich würde sagen, dass sie mehr oder weniger stagniert an den Fronten. Das heißt, wir haben da schon seit längerer Zeit keine wirklichen Gewinne auf beiden Seiten. Wir können sagen, dass durch die Bemühungen Saudi-Arabiens vor allem in den letzten Monaten zu Gesprächen mit den Houthis zu kommen, hier Gespräche zu führen, vor allem um eine Sicherung der Grenze zu Saudi-Arabien, es dazu gekommen ist, dass wir weniger Luftangriffe auf den Jemen beobachten können. Die geringsten seit Beginn des Konfliktes haben wir jetzt im November gesehen. Das heißt, hier ist es durchaus zu einem Rückgang der Auseinandersetzungen gekommen, zumindest was die Luftschläge betrifft. Auch die Houthis haben mehr oder weniger ihre Angriffe über die Grenze hinweg nach Saudi-Arabien eingestellt.
Momentan gibt es Vermittlungsgespräche im Oman. Sehen Sie da eine Lösung? Wie laufen diese Gespräche?
Also sehr viel wissen wir nicht im Detail über diese Gespräche, aber wir wissen, dass Saudi-Arabien schon das Ziel hat, im Laufe des nächsten Jahres möglichst zu einem sozusagen am Ende des Jemen-Konfliktes zu kommen, diesen Konflikt zumindest für Saudi-Arabien selbst einzudämmen, seine eigene Rolle dort zu reduzieren. Da gibt es Bemühungen nun von Saudi-Arabien, Gespräche mit den Houthi-Rebellen zu führen, hier zu einer Lösung zu kommen, die sich vor allem aber erst einmal auf eine Lösung des Konfliktes zwischen den Houthi-Rebellen und Saudi-Arabien konzentrieren. Das heißt, hier geht es vor allem um eine Sicherung der Grenze zwischen dem Jemen und Saudi-Arabien und einem Halt der Angriffe der Houthi-Rebellen auf saudi-arabisches Territorium und natürlich auf der anderen Seite einem Halt der Luftangriffe von Saudi-Arabien aus auf das Territorium der Houthi-Rebellen und eine Öffnung des Flughafens von Sana'a. Darüber hinaus haben diese Gespräche letzten Endes keine Implikationen für den Bürgerkrieg im Jemen. Das heißt, diese Gespräche laufen zwischen Saudi-Arabien und den Houthi-Rebellen. Die international anerkannte Regierung des Jemen ist in diese Gespräche nicht involviert. Und das heißt, diese Gespräche haben nur begrenztes Potenzial, tatsächlich den Konflikt als solchen einzudämmen.
Sie leiten zurzeit mehrere Austauschprojekte mit der Universität in Sana'a. Wie muss man sich diesen Austausch vorstellen?
Wir können selber nicht in den Jemen reisen, aufgrund der Sicherheitslage dort. Unsere jemenitischen Kollegen können leider nicht nach Deutschland reisen, da es unglaublich schwierig ist, für Jemeniten Visa nach Deutschland zu kriegen. Und das heißt, wir treffen uns dann in Amman, in Jordanien, wo im Augenblick ein Großteil aller Workshops, Konferenzen oder Treffen mit Jemeniten stattfinden. Und unsere Kollegen aus Sana'a können dann natürlich nicht über Sana'a ausreisen, da der Flughafen dort ja seit 2015 geschlossen ist. Das heißt, sie müssen dann in andere Landesteile mit dem Auto reisen. Das sind dann oftmals Reisen zwischen 10 und 15 Stunden, je nachdem, wohin man, zu welchem Flughafen man reist. Und von dort aus fliegen sie dann nach Amman, wo wir uns dann treffen können.
In einem Projekt geht es um den Wiederaufbau. Inwieweit kann man da jetzt schon dran denken, drüber nachdenken? Also wie weit ist man von einem Wiederaufbau momentan entfernt?
Also wir sind in bestimmten Landesteilen eigentlich mittendrin in einem Wiederaufbau. Das ist ja das Absurde letzten Endes oder eigentlich das, was man oftmals hat in solchen Konflikten, dass bestimmte Landesteile, und das ist auch im Jemen der Fall, gar keinen Konflikt gesehen haben. Manche Landesteile sind in einer Post-Konflikt-Phase, also in einer Phase nach einem Konflikt. Da haben sich die Fronten so verschoben, dass wir dort schon wieder in den Wiederaufbau gehen können, während andere Landesteile halt mitten in einem Konflikt stecken. Und in unserem Projekt, wo wir jemenitische Experten aus Entwicklung und Wirtschaft, die jahrzehntelange Expertise haben, zusammenbringen, um sozusagen ihre Stimme im nationalen und internationalen Diskurs Gehör zu verschaffen. Wir versuchen auch auf diese Gegenden zu blicken, wo Wiederaufbau jetzt schon stattfinden kann und dann Empfehlungen zu erarbeiten, was kann dort passieren, was dann auch wirklich nachhaltig ist, wo Gelder vernünftig investiert werden und wo wir dann aber auch gucken können, dass vor allem staatliche Strukturen nicht komplett zusammenbrechen, sondern so aufrechterhalten werden, dass sie dann auch für einen wirklichen Friedensprozess, eine Wiederaufbauphase für das gesamte Land dann wirken können.
Wagen Sie eine Prognose, ob dieser Konflikt möglicherweise im Jahr 2020 beendet sein könnte?
Also wir haben natürlich große Hoffnung, dass es zu Friedensgesprächen 2020 kommen wird. So wirklich sehe ich das nicht auf beiden Seiten, dass es da schon eine große Bereitschaft für gibt, auch wenn beide Seiten das immer wieder behaupten. Aber so wirklich eine Bereitschaft scheint noch nicht da zu sein. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass sie zustande kommen. Aber selbst wenn diese Gespräche zustande kommen und selbst wenn wir einen Friedensvertrag sehen, heißt das noch lange nicht, dass es dann wirklich zu Frieden und Stabilität direkt im Jemen kommen wird. Denn viele Akteure, die jetzt in diesen Konflikt eingebunden sind und die sich jetzt an den Kampfhandlungen beteiligen, werden nicht mit am Verhandlungstisch sitzen. Und diese dann einzubinden in eine Befriedungsphase nach einem Friedensabkommen, in eine Stabilisierungsphase, das wird die große Herausforderung sein.